Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich freue mich total, heute hier zu sein, zu euch sprechen zu dürfen. Und genau, Lukas hat schon gesagt, mein Name ist Patrick, ich bin einer der Pastoren in Mainz. Und ich habe den Tag gestern schon mal genutzt mit meiner Familie, mich ein bisschen zu akklimatisieren in Berlin. Und wir haben eine gute Zeit verbracht. Meine Frau Anki ist mit dabei, meine Tochter Ilvi ist mit dabei. Und ich habe mich direkt quasi geoutet als Nicht-Berliner, weil als ich beim Mittagessen saß, wurde mir angeboten, dass ich ja auch noch Frühstück bestellen kann bis 17 Uhr. Und ich war total verwirrt, echt wirklich bis 17 Uhr. Und dann sagte sie nur, ja, willkommen in Berlin. Und da dachte ich so, oh, okay, das hat echt nicht gut funktioniert, so zu tun, als würde ich mich hier auskennen. Aber yes, ich freue mich total. Ich bin, wie gesagt, in Mainz einer der Pastoren dort, kümmere mich hauptsächlich um die Organisation der Kirche in Mainz, was total cool ist. Bin seit mittlerweile über 10 Jahren dort am Start in unterschiedlichen Rollen. Und das macht total Spaß und total Bock, einfach Kirche zu bauen. So, egal in welcher Rolle du bist. Und ich habe in den letzten 10 Jahren, glaube ich, die unterschiedlichsten Rollen schon in der Kirche gehabt. Aber egal, welche Rolle du hast, ob du im Hintergrund irgendwo Dinge organisierst, ob du Dinge auf der Bühne machst, ob du Kaffee kochst oder Leuten Hallo sagst oder was auch immer machst, egal was man tut, es ist so großartig, in Kirche involviert zu sein. Und deswegen habe ich auch gelernt, in meinem eigenen Leben ist mir völlig egal, welche Rolle ich habe, Hauptsache ich bin dabei. So, und deswegen, wenn du dabei bist, will ich dir total sagen, hey, absolut großartig, dass du diese Kirche mitbaust. Das ist ein Riesenvorrecht, mit Tore zusammen auch einfach unterwegs zu sein. Ich darf euch ganz, ganz lieb grüßen von ihm. Er ist heute in einem unserer Kirchen am Start. Und genau, das ist total cool. Yes, Lukas hat es gerade schon gesagt, Schaut steht vor der Tür. In 10 Tagen ist es soweit und wir sind, sag ich mal, total drin in allen möglichen Vorbereitungen. Aber ich habe Petra auch gesagt, wir schlafen noch. So, ne? Also wir sind noch nicht bei den Nachtschichten angekommen. So, es ist viel zu tun, viele Stühle zu stellen und viele Dinge zu bedenken und all das. Aber wir freuen uns total, dass so viele Leute auch von euch kommen. Und ich kann dich einfach nochmal ermutigen, weißt du, mit so einem verlängerten Wochenende kann man wirklich eine Menge gute Dinge machen. Und auch die letzten Jahre war das für mich immer so ein Wochenende, wo ich oft in Urlaub gefahren bin. Aber ich glaube, was gibt es Besseres, als so ein verlängertes Wochenende dafür zu nutzen? Zu sagen, hey Gott, ich will dich suchen, ich will mich ausstrecken nach dem, was du hast für mein Leben, nach einem frischen Wort vielleicht, was du sprichst, nach Berufung, die irgendwie klarer wird oder einfach auch mich zu verbinden mit anderen Menschen, mit der Kirche in Mainz und mit all den Leuten von Equippers, die dort zusammenkommen. Deswegen einfach erfahrungsgemäß, bei uns in Mainz gibt es super viele Leute, die jetzt zu uns kommen und sagen, sag mal, was ist eigentlich Schaut? Ich habe davon noch nie gehört, keine Ahnung. Dann denken wir uns, ey, wir machen seit einem Jahr Werbung. Wie ist das möglich, dass du in dieser Kirche Schaut immer noch verpasst hast? Aber falls es dir so geht heute Morgen, sei entspannt. Du kriegst easy noch ein Ticket und kannst mit dabei sein. Und wir freuen uns total, wenn du kommst. Yes. Hey, ich darf eine Predigtserie fortsetzen heute, in der wir seit ein paar Wochen sind. Und das ist die Schönheit des Dienens. Und ich will dich nochmal ganz kurz erinnern, Tore hat angefangen in der Serie darüber zu sprechen, hat darüber gesprochen, was ein Diener ist. Und das waren die verschiedensten Punkte dabei. Ne? Ein Diener weiß, wie man zuhören muss. Ein Diener erwartet gar nicht unbedingt Dank, sondern ein Diener dient dort, wo er gebraucht wird. Ein Diener ist immer am Start und so. Und wenn du da warst bei dieser Predigt, die war schon ein ganz gutes Brett, oder? Also dienen ist nicht das Warm-up-Thema, so was du jemandem als allererstes erzählst, wenn er Jesus kennenlernt, sondern dienen ist schon, wo du so denkst, ja, dafür nehme ich mal ein bisschen Zeit, das in Ruhe zu erklären. Und so hat Joachim dann auch darüber gesprochen vor 2 Wochen, ne, dass manchmal unser Ego dem im Weg steht, so zu dienen, sondern dass wir ja lieber die Personen wären, denen gedient wird, anstatt diejenigen zu sein, die dienen, die Dinge tun, die vielleicht sonst keiner tun will oder die irgendwie früher da sind als alle anderen. Und ich glaube, da ist so ein Riesenschlüssel drin, deren zu dienen, weil das ist, was Joachim ja auch gepredigt hat, gesagt, dienen ist nicht das Sprungbrett zur Größe, sondern in dienen selbst liegt so viel Größe. Und ich würde gerne heute Morgen einfach mit euch anfangen, dort, dass wir noch einmal ganz kurz beginnen bei einem Satz, den Jesus von sich selbst sagt, den ich so bemerkenswert finde. Er sagt in Matthäus 20, Vers 28, der Menschensohn, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was für ein abgefasener Vers, oder? Gott, der von sich selber sagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, obwohl er jedes Recht dazu hätte, sondern er sagt, nein, 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 ich bin gekommen, um zu dienen. Und nicht nur zu dienen, sondern sogar so weit zu gehen, mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Mich bewegt es und gleichzeitig die Frage, die sich in mir stellt, ist, warum? Jesus, warum? Warum hast du so ein Leben gelebt und warum sprichst du auch zu uns und sagst, hey, das ist das Leben, wie wir leben wollen? Warum kommt der Gott des Universums und nicht, um irgendwie zu herrschen und allen mal zu zeigen, was er kann und wer er ist, sondern er kommt als Diener, er kommt als Baby, er kommt als Mensch, er kommt als nicht unbedingt beeindruckende Persönlichkeit und er dient dir und er dient mir, er dient uns, er dient jedem einzelnen Menschen. Was für ein abgefahrener Gott ist das, dem wir dienen, oder? Aber mich lässt diese Frage nicht los, warum? Und darüber würde ich gerne heute ein bisschen sprechen, warum dienen? Was ist der Motor, was ist der Antrieb, was ist das, was in Jesu war, was in seinem Herzen war, was ihn getrieben hat, genau dieses Leben zu leben, nämlich ein Leben des Dienstes. Und ich sag mal so, dienen ist für uns nicht natürlich und nicht attraktiv. Das ist nicht unbedingt in uns angelegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand dich anruft und dich fragt, ob du ihm beim Umzug helfen kannst. Aber meine Antwort ist nicht unbedingt, ja klar, ich habe voll Bock. Sondern wenn mich jemand fragt, hey, hast du Zeit, mir beim Umzug zu helfen, dann ist mein Gedanke eigentlich, nee, ich habe keine Zeit. Weil selbst wenn ich gar nichts vorhabe an dem Tag, im Bett liegen und zu schlafen, ist auf jeden Fall besser, als jemand beim Umzug zu helfen, oder? So, deswegen, es ist jetzt nicht unbedingt in uns angelegt. Und natürlich zu dienen, und das zeigt auch die Situation, in der Jesus diesen Satz über sich selbst gesagt hat. Weil die Situation war die, dass Johannes und sein Bruder Jakobus, sie haben eine Bitte an Jesus. Und diese Bitte, das ist eine große Bitte, sie ist ihm ein bisschen unangenehm und deswegen gehen sie nicht selber zu Jesus, sondern sie schicken ihre Mutter voraus und sagen, Mama, regel du das, okay? Auf dich wird Jesus bestimmt hören. Und so schicken sie ihre Mutter und sie fragt Jesus, Jesus, wenn du dann irgendwann wieder bei deinem Vater im Himmel bist und auf dem Thron sitzt, kannst du nicht klar machen, dass meine beiden Söhne links und rechts neben dir sitzen? Und Jesus, er ignoriert die Mutter eigentlich, schaut an ihr vorbei, schaut die beiden Jungs direkt an und sagt, Jungs, ihr habt keine Ahnung, worum ihr bittet. Wenn ihr wüsstet, was das bedeutet, um auf diesen Plätzen zu sitzen. So, and by the way, ich kann das auch gar nicht entscheiden. Und was dann passiert, ist noch viel besser, so, weil es bricht ein Streit los unter den ganzen anderen Jüngern. Die sind dabei und die kriegen das mit, dass Johannes und Jakobus gerade so versuchen, die besten Plätze da klar zu machen. Und so fangen sie an, sich darüber zu streiten und zu kloppen, wer eigentlich hier wem zu dienen hat. So, wer der Größte ist. Und du kannst dir ja die Szene vorstellen, wie die läuft. Petrus wird wahrscheinlich als Erster dorthin gegangen sein, dem Ersten erstmal kurz eine Backpfeife gegeben haben und gesagt, hör mal zu, ich bin hier Petrus, ich bin der Fels, ich bin der, auf den Jesus seine Gemeinde baut und nicht du. Also setz dich wieder hin. Dann hast du Johannes, der Typ, der in seinem eigenen Evangelium schreibt, ich bin der Jünger, den Jesus am meisten liebte. Ja, du musst dir überlegen, er ist der einzige Jünger, der das schreibt in seinen Evangelien, okay? Das steht nur im Johannes-Evangelium, nicht in den anderen Evangelien. So, ich weiß nicht, ob Jesus das so gesehen hat, ob die anderen Jünger das so gesehen hat, aber er hat es auf jeden Fall so gesehen. So, das ist die Szene, die da losbricht. Und in diesen Streit hinein sagt Jesus dann, bei euch soll es anders sein, wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. So, dieses Spiel, was die Jünger da gespielt haben, das kennen wir auch. Wir spielen es nur ein bisschen anders. So, aber ich glaube, so oft spielen wir dieses Spiel und fragen uns, okay, wo bin ich in der vielleicht so gut bekannten Hackordnung? So, bin ich irgendwie über der Person oder unter der Person? Bin ich jemand, der der anderen Person dienen sollte oder sollte sie vielleicht eher mir dienen? Und wir machen das dann vielleicht fest daran, wie viel Bildung jemand hat oder wie viel Geld jemand hat oder was für ein Auto er fährt oder wie angesehen er ist oder wie lustig er ist oder ich weiß nicht was genau so. Aber das ist so ein Spiel, ich glaube, das läuft bei uns Menschen so viel ab, uns immer wieder zu fragen, ja, wo sind die Menschen, die mir dienen? So, und wie schaffe ich es, in diese Anordnung irgendwie höher zu kommen und weiter zu steigen? Und irgendwie, vielleicht muss ich ja niedrig anfangen, aber wie komme ich denn zumindest dann dahin, irgendwann, dass Menschen mir dienen? So, und Jesus, er dreht dieses Spiel ja um und er sagt, nee, es geht nie darum, dass du oben ankommst, sondern je größer du wirst, desto mehr verstehst du, musst du eigentlich verstehen, zu dienen. Und je mehr größer dein Einfluss wird, desto mehr Menschen dienst du eigentlich auch. So, das ist, was wir uns als Leiter auch immer wieder bewusst machen dürfen, glaube ich. Hey, wenn du Leiter bist, in welchem Feld auch immer, in deinem Job, in deiner Familie, in deiner Kirche, je mehr Einfluss Gott dir gibt, desto mehr Menschen sind nicht dort, die du kommandieren kannst, sondern desto mehr Menschen sind dort, denen du dienen darfst. So, dein Dienst wird eigentlich immer nur größer und nicht kleiner mit dem Wachstum vielleicht, was Gott dir schickt, Gott dir gibt auf deinem Leben. So, Jesus sagt, hey, egal wie weit du kommst, du kommst aus Dienen nie raus. Und ich glaube, deswegen einmal mehr sollten wir verstehen, okay, Jesus, warum dienen? Wie kommt das, was in Jesu Herz war, wie kommt das in unser Herz? Wie funktioniert das? Was hat ihn angetrieben? Was hat ihn bewegt? Was hat ihn nicht losgelassen, sodass er dieses Leben gelebt hat, eines Dienstes, sodass auch wir anfangen können, dieses Leben zu leben, indem wir sagen, hey, wir wollen nicht andere Menschen, uns nicht fragen, wie wir andere Menschen gebrauchen können für unsere Zwecke, sondern wir wollen ein Leben leben, was anderen Menschen dient. Wie funktioniert es? Und damit diese Frage noch, sag ich mal, so ein bisschen lauter wird in uns heute Morgen, würde ich mir gerne einen Text mit euch anschauen, der uns noch ein bisschen mehr Detail gibt zu dem kurzen Statement, was Jesus gibt. Und das ist ein Text, den der Apostel Paulus schreibt. Und Joachim hat ihn schon gepredigt vor 2 Wochen. Aber weißt du, der Text ist so powerful, da kann ich auch noch mal drüber predigen. Oder? Und ich verspreche dir, du wirst nicht einschlafen, okay? Sondern lass uns noch mal reinschauen. In Philipper 2, Abvers 6, da steht, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst, er war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der größer ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. So, wie gesagt, in diesem Text ist eine Menge drin und man vermutet, dass diesen Text, dass es wie ein, sag ich mal, wie ein Lied oder wie ein Gedicht war, was unter den ganzen ersten Christen super bekannt war und Paulus hat es genommen und hat es eingepflegt quasi in seinen Brief. So, deswegen, es war ein super zentraler Vers, in dem quasi du kannst Theologie eigentlich nicht noch dichter zusammenpacken als in diesen Versen. So, deswegen, er beginnt damit, mit diesen Sätzen zu sagen, obwohl er Gott war. Obwohl Jesus Gott war. Und manchmal, glaube ich, wenn wir so auf Jesus schauen, dann wissen wir, ja, Jesus ist Gott, aber wir drängen das so ein bisschen zur Seite und wir fokussieren uns darauf, dass Jesus Mensch war, dass er der Mensch geworden ist, dass er Gott war, der auf dieser Welt war, der für uns gestorben ist und all das. Aber Jesus, er war voll Gott. Theologisch drückst du es so aus, dass du sagst, hey, Jesus, er war zu 100% Mensch und zu 100% Gott. So, mathematisch ist das natürlich völliger Quatsch, so, aber was du versuchst auszudrücken, Jesus war nicht so ein bisschen Mensch und so ein bisschen Gott und das war an ihm göttlich und das war an ihm menschlich. Nein, sondern Jesus, er war voll Mensch mit allem, was es bedeutet hat, aber er war auch komplett Gott. So, wenn Jesus zu 100% Gott war, dann war er der Schöpfer, der jeden einzelnen Menschen gemacht hat. Dann war er der Schöpfer, der sich all die Organismen, all die Systeme, all die Naturgesetze, all das ausgedacht und in Gang gesetzt hat. Dann ist er derjenige, der dein Leben gedacht hat und designt hat und geplant hat. Dann ist er derjenige, der alles im Griff hat. Wenn er Gott ist, dann ist er ohne Anfang, ohne Ende. Dann ist er allmächtig, dann ist er allgegenwärtig, dann ist er allwissend. Gott ist Gott. Du kannst Gott nicht packen in irgendeine Box, in irgendein System, in irgendeine Schublade und irgendwie sagen, ja, so ist Gott und nicht anders, sondern Gott ist Gott. Unbeschreiblich, unverständlich, so viel größer als all das, was wir uns jemals vorstellen können. Und Jesus, er war Gott. Zu 100% Gott. Und doch, und so macht Paulus hier dann weiter, sagt er, er bestand nicht auf seinen göttlichen Rechten. So, obwohl Jesus Gott war, alles Recht hat, auf alle Anbetung, auf alle Ehre, alles tun kann, ein Wort nur sprechen muss und Dinge werden geschaffen und verändern sich, legt er all diese Rechte ab und verzichtet auf alles. Und das ist so abgefahren, weißt du, weil der grenzenlose Gott wird ein limitierter Mensch. Das ist die Geschichte von Jesus. Der allgegenwärtige Gott wird Mensch und auf einmal ist sein Radius begrenzt auf das, was er zu Fuß laufen kann. Ich meine, stell dir das mal vor, davor quasi kannst du von einem Raum, von einem Ort zum anderen springen und dann wirst du als Mensch geboren und brauchst auf einmal 3 Wochen, um vom See Genezareth nach Jerusalem zu laufen. Das ist das, was Jesus quasi, was das für Jesus bedeutet hat. Er, der Gott, der allwissend war, wurde geboren als ein Baby, das gar nichts weiß. Wir lesen von Jesus, dass er lernen musste und dann Reife gewinnen musste und all das, so wie jeder andere auch. Jesus war so gewöhnlich, dass die Menschen aus seinem Heimatdorf später, als er anfing zu predigen, sein Heimatdorf war der Ort, wo sie ihn am wenigsten angenommen haben. Warum? Weil sie sich gedacht haben, hey Jesus, den kennen wir doch. Das ist doch der Sohn von Josef, das ist doch der Zimmermann, das ist doch der Typ, der vor 10 Jahren noch unsere Tische zusammengebaut hat. Wir kennen Jesus, warum soll der auf einmal der Messias sein und der ausgewählte Sohn Gottes? Jesus war so gewöhnlich, das ist absurd. Wenn du Jesus getroffen hast mit Mitte 20, hat niemand gecheckt, dass er Gott war, er war Mensch. Zu 100% Mensch und doch ganz Gott. Das ist, was er getan hat. Er war Gott und wurde Mensch. Paulus schreibt, er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Jesus, er wurde müde und er musste schlafen. Jesus, er schnitt sich wahrscheinlich wie weiß wie oft in den Finger, wenn er als Zimmermann aktiv war. Jesus wurde hungrig, ihm wurde kalt, er alterte, er hatte Schmerzen. Das ganze Programm, er war genauso Mensch wie du und wie ich. Und dann macht Paulus weiter und sagt, er nahm die Stellung eines Dieners an, er erniedrigte sich selbst und er war gehorsam bis zum Tod. Stell dir das vor aus seiner Perspektive. Die Menschen, die er geschaffen hat, stehen vor ihm, lachen ihn aus, spucken ihn an und bringen ihn um. Sie gehen bis zum Äußersten. Und Jesus, obwohl er weiß, ich muss nur ein Wort sprechen und die Situation ändert sich. Ich könnte jederzeit den Gott raushängen lassen. Tut es nicht. Sondern er trifft eine Entscheidung und sagt, ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen und zu dienen. Und die Frage, die sich mir stellt, einmal mehr, ist, warum? Jesus, warum? Weil Jesus, er musste, und das ist für mich so faszinierend, Jesus, er musste das nicht tun. Jesus war schon Gott. Er musste sich diesen Titel, diese Position, diesen Rang nicht erst erarbeiten. Zu dienen war nicht sein Weg, um dann wirklich Gott zu sein, sondern Jesus war Gott. Er hätte auch einfach kommen können, sich auf den Thron setzen können und sagen können, hört mal zu, ihr alle lebt nur wegen mir, also dient mir bitte. Das ist, was er tun könnte, aber er tat es nicht, sondern und ein Vers, in dem das deutlich wird, ist Matthäus 26, der sagt, das ist die Situation, als er festgenommen wird und sein Jünger Petrus, er versucht es zu vermeiden, schlägt einem der Soldaten ein Ohr ab. Jesus halt ihn dann und sagt dann, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken? Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? So, das Faszinierende für mich ist, Jesus, er musste das nicht tun, aber er wollte das tun. Und das ist für mich die Schönheit von Dienen. Ein Diener muss nicht, aber ein Diener will. Ein Diener muss nicht dienen. Ein Sklave muss dienen. Ein Diener muss nicht dienen, aber ein Diener will. Und Jesus diente uns nicht, weil er musste, weil er wollte. Jesus diente uns, weil er wollte, weil er getrieben war von Liebe, weil er getrieben war von Barmherzigkeit, weil er getrieben war von Mitgefühl, weil er getrieben war davon, weil er uns Menschen retten wollte. Das war, was Jesus antrieb. Das, was war in seinem Herzen war. Und Paulus nimmt es und spricht zu den Philippern direkt in den Versen davor, Verse 1 bis 5, und da wird es deutlich. Er sagt, ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden. Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig und strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. So, Paulus, er stellt hier viele Fragen. Ne? Er fragt sie, hey, ermutigt ihr euch? Tröstet ihr euch? Seid ihr miteinander in Liebe verbunden? Ist da Mitgefühl und Barmherzigkeit? Interessiert ihr euch für die Angelegenheiten anderer? Eigentlich stellt er, wenn du es zusammenfasst, eine Frage an sie. Er fragt sie, ist da Platz in eurem Leben für andere? Ist da Platz in eurem Leben für andere? Und das ist, was wir bei Jesus sehen. Weißt du, immer wenn Menschen zu ihm kommen mit einer Krankheit, mit Not, mit jemandem, der besessen ist, mit einer Situation, in der sie nicht weiter wissen, dann steht dort immer wieder dieser kleine Satz. Und Jesus hatte tiefes Mitleid. Und Jesus hatte tiefes Mitleid und deswegen heilte er, deswegen diente er, deswegen nahm er sich Zeit, sie zu lehren, deswegen nahm er sich Zeit, ihnen zu dienen. Jesus, er musste nicht, er wollte. Da war niemand, der ihn zwang die ganze Zeit, da war niemand irgendwie im Hintergrund mit einer Knarre an seinen Kopf und gesagt, entweder du dienst oder du gehst drauf, sondern er hat es getan, weil er wollte. Zutiefst, weil er wollte und weil er liebte. Und eine der beeindruckendsten Stellen, wo das rüberkommt, die finden wir im Markus-Evangelium, da wird beschrieben, Johannes der Täufer, derjenige, der vorausging, um für Jesus den Weg zu bahnen und die Leute vorzubereiten darauf, dass er kommt, der wurde von König Herodes ermordet. Und Jesus, er kriegt diese Botschaft und sie trifft ihn tief. So, es ist quasi einer seiner engsten Menschen, mit dem er quasi durch dick und dünn gegangen ist und verbunden war, war gestorben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, lass uns auf den Boot steigen, auf die andere Seite des Sees fahren, uns zurückziehen und ein bisschen Zeit nehmen, um quasi uns zu erholen und damit umzugehen. Und dann kommt er an auf der anderen Seite des Sees und dort ist nicht die Einsamkeit, die er gesucht hat, sondern super viele Menschen, die auf ihn warten. Und dann wird geschrieben in Markus 6, 34, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Ich finde es so beeindruckend. Jesus nahm sich Zeit, sie vieles zu lehren. Er hat nicht nur einfach seine besten 3 Zitate rausgeholt, gesagt, hier, mach das und dann nach 5 Minuten, alles klar, und jetzt brauche ich Zeit für mich. Jesus nahm sich Stunden Zeit, sie vieles zu lehren. Und als er dann fertig war, sie zu lehren, so sagen seine Jünger zu ihm, hey, schick sie weg, lass sie sich was zu essen suchen. Und das ist aber die Geschichte, die wir kennen. Jesus sagt, nein, lass uns ihnen was zu essen geben. Und das Wunder der Speisung der 5000 ist geschehen. So Jesus nahm sich, weißt du, Jesus war fix und fertig und er nimmt sich Stunden Zeit, sie zu lernen. Er nimmt sich Zeit, ihnen noch zu essen zu geben. Er gibt ihnen Zeit, nimmt sich Zeit, ihnen allen Nöten zu begegnen, die dort sind. Jesus diente über jedes Maß hinaus. Jesus diente über jedes Maß hinaus, nicht weil er musste, weil er wollte. Nicht weil er musste, weil er wollte. Und diese Frage, die will ich dir stellen, heute Morgen, nämlich ist da Platz in deinem Leben für andere Menschen? Das ist die Frage, die Paulus stellt an die Philipper. Ist da Platz in deinem Leben für die Nöte, für die Bedürfnisse, für die Sorgen, für die Herausforderungen anderer Menschen? Oder, und das ist, was ich manchmal so oft bei mir selbst feststelle, sind wir so voll mit dem, was uns betrifft, mit dem, was uns selbst bewegt, mit unseren eigenen Herausforderungen und Nöten, dass da gar kein Platz mehr ist. Dass wir vielleicht hören, dass jemand sagt, dass er durch schwierige Zeit geht, aber dass da kein echter Platz ist in unserem Herzen, dass dort Mitleid uns ergreift. Und wir nicht nur emotional bewegt sind, sondern anfangen, wie Jesus aktiv zu werden und zu sagen, hey, vielleicht kann ich dir dienen. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich dich ermutigen. Vielleicht kann ich für dich beten. Vielleicht kann ich, ja, bei deinem Umzug helfen, auf den keiner Bock hat, aber ich bin da. Vielleicht kann ich die Antwort sein auf die Not, die du gerade hast. Ist da Platz in deinem Leben für andere? Das ist die Frage, die ich dir stellen will. Und weißt du, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das ein toller Wert ist, anderen Menschen zu helfen, aber das ist nicht, worum es bei Dienen geht. Dienen ist nicht einfach nur ein netter Wert. Und ich merke so, wenn das einfach nur ein netter Wert ist in uns, dann zeigt sich relativ schnell, wie viel da wirklich dran ist in unserem Leben, spätestens dann, wenn wir selbst unter Druck kommen. Ich weiß nicht, ob du dich selbst schon mal den Satz hast sagen hören, ich muss mich jetzt mal wirklich um mich kümmern. Weil bei mir ist gerade echt viel. Du hast ja keine Ahnung, was bei mir gerade los ist. Ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern. Ich habe diesen Satz schon selber gesagt. So, wie schnell passiert das, dass wir, ne, so, es ist klar, es ist gut, anderen Menschen zu helfen, aber wie viel da dran ist, zeigt sich dann, wenn Druck in unser Leben kommt. Und das Ding ist, dass auch diese, ja, eine Situation von Druck oder von Herausforderung, das war auch die Situation quasi, in der die Philipper waren. So, die Philipper, an die Paulus hier diese Verse schreibt, die waren unter Verfolgung. Und Paulus selbst saß im Gefängnis. Und dass Paulus im Gefängnis saß, war für die super schwer auszuhalten. Ihr Apostel, ihr Leiter, derjenige, auf den sie ihre ganze Hoffnung quasi setzten nach Jesus, der war selbst gefangen. So, und sie wussten nicht, wie geht diese Gefangenschaft aus. Und so waren sie unter Druck. Und in dieser Drucksituation, in dieser schreibt Paulus zu ihnen, er nimmt sie quasi so ist das Bild vor meinen Augen, er packt sie wie am Kragen und sagt, ey, hört zu, ihr Philipper, ist da noch Mitleid in euch? Ist da noch Platz in euch? Könnt ihr euch noch interessieren für das, was im Leben von anderen Menschen passiert? Auch wenn da so viel Druck ist in euch, hört nicht auf zu dienen. Hört nicht auf zu dienen, auch unter Druck, auch unter Herausforderung. Das ist, wie er sie quasi wachrüttelt in dieser Situation. Und ich glaube, auch wir brauchen das manchmal, wachgerüttelt zu werden und uns zu fragen, ist da Platz in meinem Herzen für andere? Nicht, weil ich muss, nicht, weil irgendjemand mir sagt, dass ich das tun sollte, aber weil ich will, weil Jesus in mir lebt und weil ich weiß, dieser Jesus war bereit, für mich alles zu geben, bis zum Äußersten zu gehen, sein Leben hinzulegen, zu dienen bis zum Äußersten. Und weil dieser Jesus mir gedient hat und alles, was ich bin und alles, was ich habe, ich ihm verdanke, deswegen ist doch Platz in mir für andere. Das ist das Herz, glaube ich, was wir immer wieder brauchen in unserem Leben. Weißt du, kann es sein, dass im Zentrum deiner Bestimmung oder deiner Berufung nicht du stehst, sondern andere? Ich glaube, manchmal verwechseln wir das und wir suchen nach unserer Bestimmung, die Gott für uns hat, mit diesem Fokus. Was ist meine Rolle? Was ist meine Position? Wie komme ich dabei weg? Wo stehe ich in der Hackordnung unter den Jüngern? Das Spiel, das die Jünger spielten, wer ist eigentlich der Größte von uns? Und wir vergessen dabei, nein, der Kern unserer Berufung ist gar nicht wir selbst. Der Kern der Berufung ist, was Jesus tun möchte im Leben von anderen Menschen durch uns und durch das, was er uns gegeben hat. Wie schnell vergessen wir, dass Gott uns nicht nur für uns selbst segnet, sondern dass Gott uns segnet, damit wir anderen dienen dürfen. So. Naja, wenn Gott uns versorgt mit Finanzen, mit finanziellen Mitteln, dann tut er das ja, damit wir genug haben für uns, aber er tut es auch, damit wir ein Segen sind für andere. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, seine Stimme zu hören, ja, dann tut er das, um dich damit zu segnen, dass du hören kannst von ihm, was er tun will in deinem Leben, mit deinem Leben, dann tut er das vor allem, damit du weitergibst an andere Menschen, was du von ihm hörst. So, dass du sie ermutigst, dass du sie in ihr Leben hineinsprichst, dass du es eben nicht für dich behältst, sondern dass du in das Leben von Menschen sprichst, die vielleicht nicht in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören oder die durch eine herausfordernde Phase gehen und einfach, ey, es ist schwer, Gott wahrzunehmen, so. Aber du darfst derjenige sein, der Leben spricht. So, wie schnell passiert das, dass wir den Segen Gottes nehmen und ihn für uns nehmen, anstatt zu sagen, Jesus, danke für das, was du mir gegeben hast und ich will es weitergeben und dienen mit dem, was ich bekommen habe. So, ich merke, weißt du, diese Haltung eines Dieners, die ist in den wenigsten von uns einfach so von Natur aus angelegt. Sondern ich glaube, es ist eine Haltung, es ist ein Herz, um das wir kämpfen dürfen, ringen dürfen, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen dürfen und was Gott immer mehr, Stück für Stück, je länger wir mit ihm unterwegs sind, ich glaube, desto mehr und desto stärker will er das in unser Herz hineinbauen. Und je länger wir mit Jesus unterwegs sind, desto mehr dürfen wir zu Dienern werden, die nicht mehr nur uns selbst im Blick haben, sondern die andere Menschen im Blick haben, die sehen, was in anderen Menschen vor sich geht, die nicht, sag ich mal, erst beim fünften Anruf einer Person reagieren, um es mal so zu sagen, sondern die Platz haben schon beim ersten Anruf und sagen, ja, come on, ey, ich bin bereit, dir zu helfen, ich bin bereit, dir zu dienen, ich bin bereit zu hören, was du brauchst, ich bin bereit zu tun, auch wenn du nicht gefragt hast. Kennst du das? Manchmal hast du Need und es ist dir unangenehm zu fragen. Umzug ist vielleicht genau so ein Ding. Du weißt, an einem Samstag beim Umzug helfen, keiner hat Bock. Und es ist nicht so angenehm, dann irgendwann die 10. Person anzurufen und zu sagen, kannst du mir helfen? Aber weißt du, was super schön ist? Wenn Leute das nur mitkriegen, dass du umziehst und sich von dir aus dir anbieten, dir zu helfen. Das ist der Hammer. Wenn du so Freunde hast, Wahnsinn. So. Und wie wäre es, wenn das mehr das unser Herz ist, dass wir sagen, hey, ich muss gar nicht erst gefragt werden, sondern ein Diener sieht allein, was zu tun ist und dient und ist ready zu dienen. Das ist das, was Jesus getan hat. Er diente und er diente und er diente. Und dann, und das lesen wir bei Paulus, und deswegen sitzt er auf dem Thron, verdient alle Anbetungen, weil er diente und weil Jesus Gott ihn dann erhöht hat. Das ist nicht unser Job, unsere Position irgendwo zu definieren. Das ist Gottes Job, so sich darum zu kümmern. Aber wir sollten uns nicht darum kümmern, sondern unser Job ist einfach nur zu sagen, hey, wie kann ich dienen? Wie kann ich Platz haben in meinem Herzen für das, was andere Menschen brauchen? Weißt du, es gibt unterschiedliche Gelegenheiten bei uns in der Kirche, in denen mir auffällt, wie schön es ist, wenn Menschen dienen. So eine Gelegenheit, bei der mir das auffällt, ist unser Cleaning-Team. Und weißt du, das Cleaning-Team ist immer das Beispiel, was man rauszieht bei solchen Themen. Weil putzen kann jeder, aber keiner will putzen. Und so ist es auch bei uns in Mainz. So Leute fürs Cleaning-Team zu finden, ist immer schwierig, auch wenn es eigentlich jeder könnte. So, eigentlich könnte ich hunderte Leute anrufen, aber keiner will es machen. Und dieses Team ist mit in meinem Verantwortungsbereich. Und was mich fasziniert, in den 10 Jahren, in denen ich jetzt bei uns dort in der Kirche bin, habe ich 4 Menschen vor Augen, die dieses Team in dieser Zeit geleitet haben für jeweils mehrere Jahre. Und weißt du, die Menschen, die das geleitet haben, das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, so, sondern das sind mit unsere besten Leute, die wir in der Kirche haben, wenn du so willst. All die 4 Leiter, die haben außerhalb der Kirche absolute Top-Jobs, sind angesehen, verdienen da drin eine Menge Geld, um es mal plastisch zu machen. Ich glaube, der geringste Studienabschluss, den jemand von denen hat, ist ein Masterstudium. So, das ist die Art von Leuten, die das sind. Und die leiten unser Cleaning-Team nicht, weil sie es müssen, weil sie es wollen. Sie machen das nicht, weil irgendjemand sie dazu bringt oder sie irgendwie bekniet jeden Tag, dass sie das doch bitte tun, sondern sie tun es, weil sie sagen, ey, ich habe meinen Jesus lieb. Sie tun das, weil sie sagen, hey, Jesus hat mir gedient mit allem, was ich bin. Und mir ist völlig egal, was für einen Studienabschluss ich habe, was für einen Job ich habe oder was andere Menschen über mich sagen, sondern ich will dienen. Und ich bin bereit, einfach das zu tun, was gebraucht wird. Und wenn es das Cleaning-Team ist, dann ist es das Cleaning-Team. Und sie leiten dieses Team. Und ich schaue mir das an und ich bin fasziniert von diesen Menschen, die sich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen, ich muss das doch nicht tun, sondern die einfach wollen. Die einfach wollen. Eine andere Gelegenheit, bei der mir das immer wieder auffällt, ist, wenn ich sonntagmorgens früh in die Kirche fahre. Weißt du, sonntagmorgens sind die Straßen leer. Die sind nie in der Woche so leer wie sonntagmorgens. Sondern nachts um 2 ist die Straße leerer, an sonntagmorgens um 8. Und wenn du so dann früh morgens in die Kirche fährst, um Dinge zu machen, dann kannst du natürlich anfangen zu denken, oh ja, es wäre jetzt schon auch nice, noch im Bett zu liegen. Oder, oh ja, es wäre jetzt schon auch cool, irgendwie brunchen zu gehen oder was auch immer man halt sonst am Sonntag macht, eine Serie aufzuklappen. So. Aber in dem Moment, wenn der Gedanke kommt, dann erinnere ich mich und denke mir, hey, aber wie gut ist es auch, dass ich einen Grund habe, sonntagmorgens früh aufzustehen. Dass dort niemand ist, der mich aus dem Bett schmeißt und mich zwingt, sondern ich stehe auf, einfach weil ich das will. Weil da ein Grund in mir ist, dass ich sage, Jesus, du hast alles getan in mir. Du hast alles Leben gegeben für mich und weil du das getan hast, hey, will ich so gern dienen mit Freude. Und dann kommst du in die Kirche rein, so, und dann sind dort nicht 2 Leute, 3 Leute, sondern dann sind dort viele Leute, die einfach wollen. Die einfach wollen. Die es einfach lieben und die sagen, hey, Jesus hat alles für mich gegeben und deswegen bin ich bereit zu dienen mit was immer gebraucht wird. Und ich schaue mir das an und ich denke mir, das ist Schönheit. Das ist eine unfassbare Schönheit, wenn du Menschen begegnest, die nicht müssen, die wollen. Die wie Jesus getrieben sind vom Mitgefühl, von Barmherzigkeit, von Liebe, von Leidenschaft, von Begeisterung und von Jesus. Das ist, worum es bei dienen geht. Okay, niemand muss und niemand ist verpflichtet und Jesus rennt auch niemand hinterher und sagt, du musst dienen. Aber Jesus lädt uns ein, dass wir dienen dürfen. Dass wir tun dürfen, was er getan hat. Dass wir Platz schaffen dürfen in unseren Herzen und sagen, ja, ich will. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen, weil Jesus alles in mir gegeben hat. Und ich will schließen mit einer Geschichte, die mir so geholfen hat in diesem Thema. Weißt du, du musst wissen, mir rein persönlichkeitsmäßig, das merke ich immer wieder, ist es mir jetzt nicht super krass gegeben, super viel Empathie zu haben mit anderen Menschen. So. Meine Frau ist da viel, viel krasser, die fühlt mit, wirklich mit jedem Hamster, der sich irgendwo ein Bein bricht. Und ich denke dann manchmal so, I don't care. Aber wie gesagt, meiner Frau ist es sehr stark gegeben, mir weniger. Und so ist das immer wieder ein Gebet aber für mich. Und ich sage, Jesus, schaff du Platz in mir für andere. Jesus, gib du mir Barmherzigkeit. Jesus, gib du mir Mitgefühl. Und wie das dann so ist, dieses Gebet, das betet man immer und immer wieder. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie sofort Gott legt irgendwie einen Schalter um und tralala. Aber es gab eine Situation vor ein paar Jahren, da war ich alleine auf der Autobahn unterwegs für eine längere Zeit, habe eine Pause gemacht bei McDonald's, saß da bei McDonald's auf der Außenterrasse und dann fuhr auf der Autobahn, die direkt nebendran war, erst ein Krankenwagen vorbei, dann ein zweiter, dann ein dritter. Und wenn du auf der Autobahn öfter unterwegs bist, dann weißt du, das ist keine außergewöhnliche Situation, sondern das passiert die ganze Zeit, weil jo, Menschen bauen halt Unfälle, das ist wie es ist. Aber ich sitze da, bin eigentlich mit meinem Burger beschäftigt und auf einmal fängt mich das an zu treffen. Und ich fange an darüber nachzudenken, boah, ey, 3 Krankenwagen, was ist da passiert? So, was ist passiert mit den Menschen, die gerade da immer wird sind? So, jetzt haben die, keine Ahnung, sind die glimpflich davon gekommen? Oder sind die schwer verletzt vielleicht? Sind sie überhaupt mit dem Leben davon gekommen? Ich fange an, über die Familie nachzudenken, die vielleicht verbunden sind mit den Menschen, die da involviert sind. Und so fängt mich das an, auf einmal tief zu bewegen. Und in dieser Terrasse bei McDonald's fange ich einfach an zu beten für diese Menschen, für diese Familien, für diese Situation, die mich gar nicht betrifft. Aber ich merke, Jesus berührt mich. Oder lässt zu, dass mein Herz berührt wird von dieser Situation. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Das habe ich auch danach nicht rausgefunden. Aber in mir ist eine Sache bewusst geworden. Ich habe gemerkt, boah, Jesus hat angefangen, dieses Gebet zu erhören. Jesus hat Platz geschaffen in meinem Herzen für Menschen, die ich gar nicht kannte, die weit weg von mir sind. Aber es hat mich so bewegt, dass ich nicht einfach nur geblieben bin bei diesem, ich sage jetzt mal, schlechten Gefühl, sondern ich habe mich dazu bewegt, zu sagen, okay, was kann ich tun? Ja, ich kann anfangen zu beten und zu beten und zu beten und glauben, dass Gott reinkommt. Und das ist das Gebet, was ich gern zum Ende dieser Predigt heute mit dir beten würde. Platz für mehr Menschen. Platz für die Nöte, für die Sorgen, für die Herausforderungen anderer. Platz in dir, dass du sagst, ja, ich möchte jemand sein, der andere auf dem Schirm hat, nicht weil ich muss, weil ich will. Und ich will dich einfach einladen, jetzt in dem Moment, einfach wenn ich beten werde und du sagst, hey, ja, das bin ich heute Morgen. Ich will dieses Gebet zu meinem Gebet machen. Ich will mehr Platz haben in meinem Menschen. Ich will ein Diener sein. Ich muss nicht, aber ich will. Dann, dass du einfach super gern mit mir aufstehst und diese Entscheidung, dieses Gebet, diesen Glauben quasi in dir ausdrückst und sagst, ja, hey, ich, Gott, das ist mein Gebet heute. Das ist mein Gebet. Ich brauche mehr Platz in meinem Herzen. Deswegen, wenn du sagst heute Morgen, ja, dieses Gebet will ich mit dir beten. Ich will, dass Gott in meinem Herzen mehr Mitgefühl, mehr Platz, mehr Raum schafft. Dann steh doch gern jetzt auf und ich will dich so gern mit dir beten, für dich beten, dich segnen, dass Gott genau das in dir tut, was er auch in mir tut. Come on. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart heute an diesem Morgen. Jesus, ich danke dir, hey, dass du ein Gott bist, hey, der uns bis zum Äußersten gedient hat. Jesus, ich danke dir, dass du dein eigenes Leben nicht festgehalten hast. Jesus, ich danke dir, dass du nicht die ganze Zeit beschäftigt warst mit dir selbst. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht nur geschaut hast auf das, was du bist und was dir zusteht und deine Rechte und was auch immer, sondern Jesus, du hast das alles abgelegt. Und du hast maximal Raum geschaffen, Jesus, für andere Menschen. Du hast Raum geschaffen in deinem Leben für uns, Jesus. Und wir sind heute Morgen hier, weil wir sagen, Jesus, tu du das auch in uns. Jesus, wir wollen keine Menschen sein, die eng sind, die nur auf sich selbst schauen, die nur mit sich selbst beschäftigt sind, sondern wir wollen Menschen sein, Jesus, in denen Platz ist für andere. Wir wollen Menschen sein, hey, die anderen dienen. Wir wollen Menschen sein, die nach anderen schauen. Wir wollen Menschen sein, die sehen, was zu tun ist. Wir wollen Menschen sein, die sagen, Jesus, weil du alles gegeben hast, wollen wir bereit sein zu dienen und zu tun, was immer gebraucht wird. Jesus, ich spreche das aus heute an diesem Tag, hey, dass du jeden Einzelnen, der jetzt steht, berührst, Gott, mit deinem Heiligen Geist. Berührst, Gott, mit deiner Kraft. Ich danke dir, Jesus, dass du tust, was nur du tun kannst, nämlich unsere Herzen veränderst. Jeden Egoismus wegnimmst, jeden Stolz wegnimmst, jede Lethargie wegnimmst, Jesus. Jede Gleichgültigkeit ausradierst. Und unsere Herzen füllst, Jesus, mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Kraft. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du das tust heute an diesem Morgen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.